Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Kofex, Blaubeer Jens, der Jan, Salocin, M hoch 2, Thomas Rave und von allen denjenigen, die anonym gespendet haben. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren MSN Affiliate Button auf fortsetzungfolge.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Die Nutten in Washington sind konservativ, so der tolle Titel dieser aktuellen Folge. Mit dabei heute eine etwas abgeschwächte Runde, denn der Grund ist ganz einfach. Es ist in manchen Bundesländern Feiertag und ich weiß nicht, ich glaube in Berlin ist eigentlich nicht Feiertag, wenn ich richtig entsinne. Naja, jedenfalls, Annemarie ist nicht da und der Alex, der hat auch irgendwie Besseres zu tun. Nur wir beiden, die Männer im Haushalt sozusagen, bleiben zu Hause. Der liebe Erik ist dabei. Hallo Erik.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Daniel. Ich stelle mich, glaube ich, irgendwie nie vor, aber das sollte trotzdem irgendwie klar sein.
Wir das tun. Ja. Du bist der Daniel. Hallo.
Hallo Erik nochmal.
Heute ist übrigens auch Feiertag.
Siehst du, du warst ja auch im Kino mit deiner Kleinen, habe ich vorhin noch so richtig am Rande mitbekommen. Wir haben wieder drei Serien ausgesucht, davon kann man eine wieder, glaube ich, sofort auf DVD kaufen, deswegen ist sie mir auch ins Auge gefallen, Covered Affairs, obwohl ich den Trailer dazu gesehen habe und die sagen dort irgendwie in dem Trailer Covered Affairs, wäre mir neu, aber wenn die das so sagen, ich sage trotzdem Covered Affairs, mit einer Schauspielerin, Erik, die heißt da wie?
Piper Perabo.
Ja, ist es die? Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum die Serie mir aufgefallen ist, denn die Serie ist eigentlich auch schon einen Tick älter, aber ja, wir stellen trotzdem mal vor, weil die waren komplett auf meinem Radar nicht vorhanden. Dann eine...
Ein paar andere gute Nebendarsteller da.
Ja, auf alle Fälle, aber da kommen wir dazu. Wie gesagt, die Serie ist gar nicht so schlecht, sollte man doch ein bisschen im Auge behalten. Dann eine wieder britisch-amerikanische, also US-Koproduktion von BBC Amerika und BBC England. Orphan Black, interessantes Thema. Werdet ihr gleich sehen. Gar nicht so schlecht, hat mich wirklich positiv überrascht. Und dann eine Serie, die haben wir letzte Woche ja schon angeteasert, wobei ich wieder den Namen des Hauptdarstellers vergessen habe, Family Tree. Und weswegen wir drei im Team das gucken, jetzt weiß ich es auch wieder, ist Chris O'Dowd, der dort mitspielt. Und ja, fanden wir eigentlich alle nicht schlecht, aber wie gesagt, am Ende werden nur Erik und ich darüber sprechen.
Kann ich gleich mal noch eine kleine News einhaken? Also wer dem Chris O'Dowd auf Twitter folgt, kann jetzt sehr schöne Fotos sehen von den Dreharbeiten zu IT Crowd.
Gibt's da eigentlich schon einen Plan, wann das live gehen soll?
Ach du, die drehen gerade.
Obwohl, das geht bei denen relativ zeitnah, glaube ich. Könnte wirklich dann im Herbst schon sein.
Ich denke, naja, das wird im Herbst sein. Tippe mal darauf. Also es ist nur ein Tipp von mir, weil im UK-Fernsehen ist ja meistens so, dass um die Weihnachtszeit rum sehr viele Specials laufen. Da lief ja damals dieses Extra-Special von How Not to Live Your Life und da laufen ja die Doctor Who-Specials und sowas. Vielleicht wird in diese ganze Weihnachtsschiene mit rein, so als kleines Goodbye IT-Crowd oder so.
Vermute ich mal. Gibt es da eigentlich irgendwelche Hintergründe oder hast du was gelesen, warum nun doch? Ich meine, dass die Macher mit der letzten Staffel nicht so ganz zufrieden waren, das war ja irgendwie gemeinsamer Konsens. Aber ich
hab da nichts gelesen.
Nee. Doch, ich hatte irgendwie gelesen, dass die mit dem, was sie da gemacht haben, eben nicht so zufrieden waren und eigentlich ganz gern noch eine gemacht hätten. So habe ich das mal irgendwie in Erinnerung gehabt. Und na gut, ist ja auch gekommen und die Fans werden dankbar sein, obwohl es ja in England doch schon irgendwie Brauch oder Gang und Gäbe ist, dass das doch mal drei, vier Staffeln geht mit 6 Episoden und dann meistens sang- und klanglos einschläft. Warum auch immer. Also ich glaube, die ziehen das bis auf Doctor Who, gibt's zumindest mir wäre keine bekannt, die wirklich so ewig über die Jahre weitergelaufen ist.
Doch, gibt's.
Ja, welche zum Beispiel?
Top Gear.
Ah gut, das ist ja aber eher so Reality, Scripted Reality, nennt man das eigentlich so?
Ja. Aber es ist eine tolle Serie, Top Gear, also kann ich nur empfehlen. Also selbst wenn man jetzt nicht so ein Autofanatiker ist, es ist sehr witzig gemacht, diese drei Leute, die das moderieren, die sind echt toll, also völlig unterschiedliche Charaktere und wenn die da irgendwelche Autos testen, es kommt ja jetzt öfters auch im deutschen Fernsehen, ich habe es ja sonst immer auf Motorvision geguckt, hier am Pay-TV, da lief es immer auf Englisch, jetzt kann man es ja mittlerweile, ich glaube auf D-Max läuft das und ich glaube auf N24 läuft es auch, habe ich es heute mal kurz gesehen beim Durchtappen.
Also bewusst habe ich es auch nie gesehen, aber Alex, der wollte ja auch ganz gerne mal, dass wir das irgendwann mal mit vorstellen, weil ich glaube, der guckt das auch ganz gerne, aber ja, wir können sie irgendwann mal so als kleines Special mit vorstellen und dann mal gucken, ob das draußen die Hörer auch interessiert. Ganz am Ende werde ich nochmal kurz Leverage, die dritte Staffel, vorstellen. Wir hatten ja bereits im letzten Podcast Timothy Hutton in Five Days to Midnight vorgestellt, beziehungsweise hatte ich ihn lobend erwähnt. Und da Leverage, die dritte Staffel, gerade auf DVD auch erschienen ist, werde ich da nochmal kurz drauf eingehen und das entsprechend vorstellen. Aber zuvor haben wir noch ein paar News, beziehungsweise Erik hat ein paar News. Ich habe nicht viel. Wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen. Für den Fall, dass ihr es mögt, Baby Daddy läuft wieder an. Also im Zeitpunkt der Aufnahme lief, glaube ich, die erste Folge oder läuft erst noch. Bin ich gespannt drauf, weil hat mir über letzte Staffel ja auch ganz gut gefallen. Dann gab es auch eine Serie, deren Name mir leider entfallen ist, diese mit der Bar, die keiner von euch so richtig gemocht hatte.
Mit der Bar?
Ja, so eine irische Einwanderer, also wo dann die Mutter aber auch eine Chinesin ist, die machen da so...
Ach, das, ja, furchtbar, ich weiß nicht mehr, was das war.
Also mir hat es gefallen, deswegen wollte ich es auch weiter gucken. Problem war nur, dass der Schauspieler, also der Hauptdarsteller, sich da irgendwie den Kiefer gebrochen hatte während der Dreharbeiten und da ist das nun etwas nach hinten verschoben worden. Aber demnächst soll das doch wieder losgehen und da freue ich mich schon drauf. Und dann hätte ich den Titel auch noch parat, Sullivan und Son, für alle, die dies interessiert. Wie gesagt, es ist nicht abgesetzt worden, sondern nur verschoben worden und läuft dann, glaube ich, spätestens im Juni an. Kann mir zwar nicht vorstellen, wie der mit gebrochenem Kiefer so schnell geheilt ist, aber ich denke mal, das werden sie irgendwie reinbasteln. Vielleicht ist er dann von irgendeinem Gast vermöbelt worden. Mal schauen. So, Erik, du hast noch ein paar News?
Ja, diesmal nicht in irgendeiner Rangfolge wie beim letzten Mal, sondern einfach hintereinander weg. Sagt dir der Name Evangeline Lilly was, Daniel?
Du bist doch so für Namen. Natürlich. Ist das nicht die Kate, die wir letzte Woche angesprochen hatten?
Cool. Die wird jetzt in einem Film mitspielen. Ein Film, der wahrscheinlich ein sehr großes Publikum anziehen wird, nämlich der nächste Teil der Hobbit-Trilogie. Hobbit, die Einöde von Smaug heißt er dann, beziehungsweise der dritte Teil der Hobbit hin und zurück. Da ist ein spezieller Charakter für sie entwickelt worden. Sie wird eine kämpferische Elbin darstellen, welche erst 600 Jahre alt ist. Zum Vergleich, Legolas ist 1900 Jahre alt. Und ja, der restliche Cast bleibt natürlich dasselbe. Ian McKellen, Martin Freeman als der Bilbo, den man ja aus Sherlock kennt. Und ja, könnte ja für Serienfans vielleicht auch ganz interessant sein, diese Info.
Na, da auf jeden Fall, wir hatten ja zwar gesagt, dass wir alles gucken wollen, wo die Lost Stars auftauchen. Ich habe den ersten Teil vor kurzem erst geguckt und ich muss sagen, ich weiß nicht, also der Hobbit ist nicht so ganz mein Ding. Also ich meine, ich habe das Buch gemocht, habe das Buch auch gelesen, aber hier bei dem Kinofilm finde ich irgendwie wird so ein bisschen in die Länge gezogen, also künstlich aufgebauscht, weil ich habe schon zu einem Freund gesagt, ich glaube, wenn die den Hobbit zuerst verfilmt hätten, hätten die da einen Film draus gemacht und nicht zwei und dann nachher der Ringe verfilmt und so. Es wirkt das so ein bisschen, ja, wir melken halt die Kuh mal wieder bis zum Ende. Meine Meinung.
Naja, ich fand es jetzt nicht irgendwie so überragend wie jetzt die vorhergehenden Herr der Ringe-Teile oder so. Mir hat da so ein bisschen der Drive gefehlt. Aber es war halt schön, diese Stimmung wieder zu erleben im Kino. Das, ja, sehen, wenn dann die nächsten Teile kommen. Bei Herr der Ringe war ja der erste Teil Fellowship of the Ring. War ja auch nicht so der Riesenkracher, jetzt so von der Dramatik her oder so. Da wurden ja erstmal so die Figuren alle eingeführt und das ist hier ähnlich. Aber gut, halten wir uns nicht so sehr bei Kinothemen auf, dafür gibt es bessere Podcasts.
Wie den Kinocast.
naja, das müssen wir jetzt nicht pluggen hier.
Kinocast.
Auf Vox wird eine Vox.net,
was? Nee, Kinocast.net habe ich gesagt.
Ach so, ja. Auf Vox wird eine neue Serie, eine US-Serie starten, die heißt Revenge. Die wollten wir, glaube ich, auch schon öfters mal besprechen. Und die kommt relativ kurz nach der US-Ausstrahlung ins Programm bei Vox. Und die zeigen dann auch Doppelfolgen, damit man also schnell aufholen kann. Und dann wollen sie auch die folgenden neuen Folgen dann relativ schnell nach Deutschland holen. Wird ab dem 19. Juni jeweils mittwochs um 20.15 Uhr starten.
Wir haben die Folge sogar schon besprochen.
Wird das dort die Wiederholung von Risley on Isle ersetzen, was übrigens meine Freundin diese Woche mit Begeisterung guckt. Ich durfte gestern, also ja, kleiner Infotag der Aufzeichnung, 30.05., wie ihr ja schon an dem Feiertagsgespräch mitbekommen habt. Ich durfte gestern nicht das Deutschlandspiel gucken an unserem großen Fernseher, weil meine Freundin wollte, ich kenne die Serie gar nicht. Hatten wir die mal besprochen?
Also Revenge hatten wir gesehen.
Risley
Und Isles, nein, hatte ich auch schon mal im Visier, aber noch nie so angenommen. Vielleicht nehmen wir es einfach mal irgendwie mit rein, wenn es das auf DVD gibt. Dann interessiert das vielleicht auch die Leute, die dann bloß auf DVD das gucken. Aber irgendwann demnächst mal, das ist noch
Ich
kein
kann
Plan.
ja oder auf Fox gucken, ja. Also meine Freundin guckt das auf Fox, das kommt irgendwie jede Woche und die ist begeistert. Also vielleicht nehmen wir sie mal mit rein.
Können wir machen. Revenge hat man schon mal besprochen, und zwar bereits in der letzten Staffel, Staffel 2, Episode 8, Frauen, Geisel der Gesellschaft. Also wer sich fragt, taugt das was oder nichts, oder nicht, dann da einfach mal reinhören, da hat man das schon gesprochen. Das war doch die Show mit Sarah Michelle Gallagher, glaube ich. Oder habe ich
Ja,
das ein
echt?
bisschen, ich glaube,
Nee. Das
ja.
ist, du meinst es Ringer oder so.
Ach, Ringer, warte mal. Aber jedenfalls haben wir das auch besprochen. Ich guck
Ist
mal
egal,
hier
das ist
mal.
Emily Van Camp, steht hier. Aber das ist jetzt dünnes Eis, auf was wir uns da begeben. Da guckt ihr einfach nochmal nach oder wir gucken mal beim nächsten Mal. Die Annemarie, die macht jetzt bestimmt gerade so Facepalm, die klatscht sich mit der Hand vor die Stirn so,
Ja,
oh
die hätte ja
Mann, sind
kommen
die
können,
doof.
ne? Die wollte ja nicht. Jetzt hat's, das hat sie sich nur eingebrockt davon. Jetzt werden so eine News draus produziert. Sarah Michelle Gallagher in der neuen
Geller,
Vox
nicht
Geller
Gallagher. Das hat nichts mit Oasis.
in der neuen Erfolgsserie auf Vox Revenge. Gibt's aber auch schon zwei Staffeln, 44 Episoden, und ist auch für eine dritte verlängert worden. Also insofern, wer jetzt anfängt, hat da zumindest drei Staffeln vor sich, ist schon mal nicht schlecht. Jetzt weiß ich auch wieder ganz grob, worum das ging. Das war, müssen wir nicht nochmal. Ihr könnt einfach mal in, wie gesagt, zweite Staffel, Episode 8, Frauen Geisel der Gesellschaft, dort reinhören. War gar nicht so schlecht, glaube ich. Hab's aber auch nicht weitergeguckt.
Unser Lieblingssender ARD bringt eine neue Mediathek an den Start, wo es eine Mediathek-App geben wird, nur so kurz als Info. Soll dann auch ganz gut gemacht sein, so dass man alle möglichen Formate auch Digitalprogramme mit abrufen kann und so.
Weil du gerade sagst, ARD, eine News habe ich auch noch. Das hatte Anne-Marie, glaube ich, für den letzten Podcast schon rausgesucht oder und mir geschickt. Wir hatten ja jetzt vor kurzem erst Verbrechen.
Ja, diese tolle ZDF-Serie
Genau,
nach diesem
mit
Buch,
Ferdinand
oder?
von Schirach, genau. Und da wird das ZDF jetzt auch das zweite Buch verfilmen. Also da wird es nochmal Nachschub geben für alle Fans davon. Wer jetzt nicht genau weiß, um was wir gerade sprechen, der sollte einfach mal Staffel 3, Episode 17. Selbst gezeichnet ist halb getötet, die vorletzte Episode quasi reinhören. Da waren wir beide, oder wir im Team eigentlich, bis auf Alex, glaube ich, komischerweise, alle begeistert davon. Also da kommt jetzt demnächst, also ich denke mal erst 2014, nochmal Nachschub.
Ja, dann eine kurze News noch. Courteney Cox von Friends dürfte ja bekannt sein oder von Scream. An dem Set von Scream hat sie ja, glaube ich, auch ihren Freund und späteren Mann David Arquette kennengelernt. Die sind jetzt leider endgültig geschieden. Die Scheidung ist jetzt durch.
Jetzt wird Annemarie wieder sagen, oh nein, schade. Weil die guckt ja immer noch ganz gerne diese Comedy-Serie, in der sie mitspielt, Cougar Town, die recht nett ist. Also wie gesagt, die erste Staffel habe ich da gesehen, danach hat es mich nicht mehr ganz so gereizt. Und übrigens, kleine Richtigstellung, weil wir das im letzten Podcast ja angeführt hatten, denn bei How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life ist noch nicht mit sofortiger Wirkung abgesetzt, sondern die 13 Episoden, die geplant waren, werden auch noch ausgestrahlt. Insofern ist nicht mit der achten episodischen Schluss, weil wir uns da nicht ganz im Klaren waren, beziehungsweise Anne-Marie das gehört hatte, dass da jetzt sofort Schluss ist.
Okay, dann ein was noch. Ich bin ja hier der Sky-Beauftragte. ja, letzte Woche hatte ich, oder letzte Sendung hatte ich berichtet, dass dieser neue Sender MGM HD, oder war das MGM oder Universal, weiß gar nicht mehr, einer von den beiden, dass der demnächst im Sky-Paket drin ist. Die Aufschaltung, die ist jetzt erfolgt, allerdings erstmal nur für SAT-Kunden. Und ich hatte diesbezüglich mal einen Dialog gehabt auf Twitter mit Sky Info Team, die sehr hilfsbereit und auskunftsfreudig waren. Und die haben gemeint, also für bestimmte Kabelnetze, die haben es auch genannt, da wird das relativ zeitnah mit drin sein. Hier bei uns bei Kabel BW Unity Media ist es noch offen, der Termin, wann das hier mit reinkommt. Aber von Unity Media bzw. Kabel BW habe ich heute brandaktuell News bekommen, dass ab dem, ja, im Juni, sagen wir mal so, es hängt jetzt von dem Gebiet ab, in dem ihr lebt. Von, ich glaube, der, die am spätesten dran sind, ist, glaube ich, so die Freiburger Ecke. Da ist das am 27.06. und die, die am frühesten dran sind, hier Bad Mergentheim, Böblingen, fängt es am 4.06. an, werden neue HD-Sender aufgeschaltet, nämlich Spiegel TV Wissen HD, Automotorsport HD und Lust pur HD. Außerdem wird der Ausbau auf Geschwindigkeiten über 100 Mbit vorangetrieben. Ja, das kann sich die Telekom mal hinter die Ohren schreiben, was hier alles so geht, ne? Bei den Kabelnetzbetreibern. Dann bin ich eigentlich durch mit den News. Heute ist die Annemarie nicht da, die hat immer sehr, sehr viele gute News. Ich habe nicht so viel.
Ja gut, wir müssen auch sagen, ne, Annemarie ist nun mal unsere Gossip Lady und uns interessiert das Ganze nicht ganz so exzessiv wie Annemarie vielleicht, aber okay, dafür werden wir uns jetzt ein bisschen mehr versuchen, auf die Serien zu konzentrieren. Und so viel mal vorweg, Erik, ich glaube im Prinzip 4 relativ solide Serien, also die man wirklich gucken kann, wo man nicht sagt, hier, oh nein, wieder muss mal.
Eigentlich für jeden was dabei sein.
Genau. Wir haben zunächst, ich hatte es ja im Vorgeplänkle schon ein bisschen angedeutet, Covert Affairs oder Covert Affairs, ich sag mal Covert Affairs mit Piper Perabo. Interessanterweise, und man mag es kaum glauben, es gibt Serien, die seit 2010 auf dem Markt sind, die immer noch aktuell sind und irgendwie trotzdem, man hat sie irgendwie nicht so richtig auf dem Radar. Hast du von Covert Affairs mit Piper Perabo schon vorher was gehört mal? Erik?
Also gehört, wäre zu viel gesagt. Ich habe immer mal gesehen, dass es diese Serie gibt und weil da ja auch ein paar Leute mitspielen, die man von woanders her kennt. Also zum Beispiel der Gregory Idzin, der bei 24 in der, ich weiß nicht mehr wievielten Staffel, also ich glaube Staffel, da diesen ganz verrückten Präsidenten gespielt hat, der dem Bush sehr ähnlich war. Du weißt, wen ich meine vielleicht. Und noch ein paar andere bekannte Leute, also die man von irgendwo her kennt. Da fiel immer mal der Name, ja, die spielen da mit, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie da reingeschaut gehabt.
Wie gesagt, mir ist die Serie komplett neu gewesen, obwohl sie, wie gesagt, seit 2010 auf dem Markt ist und, wie gesagt, eine Schauspielerin dabei ist, die nicht ganz so hässlich ist. Habe ich sie erst auf dem Radar gehabt, als ich durch eine Fernsehzeitung geblättert habe und dort Werbung für Staffel 1 war und ich dachte mir, kriegt man schon relativ günstig, guckst du doch mal rein, kann ja so schlecht nicht sein. Und ich muss sagen, ja, das vorweg, so schlecht ist die wirklich nicht. Ich meine, das ist jetzt kein Highlight der großen Fernsehunterhaltung. Es ist halt eine einfache Krimi-Action mit einem Hauch Komödie wahrscheinlich, obwohl Komödie da eigentlich schon ein bisschen mehr so Situationskomik ist, die sich so ergibt. Worum geht's eigentlich? Wir haben Piper Perabo, die dort Anne-Catherine oder kurz Annie Walker spielt, nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Texas Walker. Die ist dort eine 28-jährige CIA-Trainee, wie sagt man es auf Deutsch, in Ausbildung quasi für das CIA-Camp und scheint auch nicht so schlecht zu sein, zumindest das, was man in diesem ersten Moment erfährt, und wird dort quasi aus diesem Training herausgerissen, nur damit sie ja für einen Spezialeinsatz des DPD arbeiten soll. Nun ist DPD nicht dieser Paketdienst in Deutschland, sondern Domestic Protection Division und sie ist eigentlich auch nur ausgewählt worden, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht, nämlich nicht schlecht und quasi zum Anbeißen und soll dort quasi eine, ein bisschen undercover Prostituierte nachher irgendwie spielen, um an irgendwelche Daten ranzukommen. Ich habe irgendwie leider vergessen, was für Daten das eigentlich geht, ist aber auch nicht so richtig wichtig, denn
da ist doch der Russe, der da irgendwie überlaufen will oder irgend sowas. Nee, nicht überlaufen, aber der hat irgendwelche Informationen da.
Genau, der hat also irgendwelche Informationen und moderne Technik macht es möglich. Das wird so aufs Handy transferiert, ich sage jetzt mal per Bluetooth. Und und in dem Moment, wo das quasi übergespielt worden ist, fällt ein Schuss und der Russe fällt tot zu Boden. Ich sage, es fällt erstmal ein Schuss und der Russe fällt tot zu Boden, gefolgt von vielen anderen im Versuch, ja, nennen wir sie Annie, zu Tode zu bringen, die sich natürlich ein ganzer Kerl, ganzer Mann da irgendwie auf den Boden schmeißt und noch gerade so rauskommt. Das für mich in der Szene erster kleiner Schwachpunkt, wie man so quasi vom Haus gegenüber durch das Fenster auch so in den Raum reinschießen kann, also so, so zielgenau irgendwie, das wirkte ein bisschen seltsam, weil die hätte einfach nur quasi hinter irgendwas gehen können. Okay, aber war ja eh nicht getötet worden. Und zurück in der Division oder in ihrer Abteilung kriegt sie mehr oder weniger erstmal einen kleinen Anrüffler, warum sie denn das Handy nicht mitgebracht hat. Den Anrüffler bekommt sie von Carrie Matchett. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Das ist quasi also Bezeichnung ist Senior Officer, also die Dame vom Dienst dort. Und wer jetzt aufgepasst hat, kennt sie aus der letzten Folge, denn Das war die Freundin des Professors von Five Days to Midnight. Man merkt auch, dass da ein bisschen Zeit zwischen den zwei Filmen oder den zwei Serien vergangen ist, aber schön, dass man sie auch wieder gesehen hat. Also erster kleiner, oder ja, die hat schon einen Maincast eigentlich Charakter, Darsteller, der dort sehr sympathisch ist, der wieder so dieses Kühle etwas unterkühlte halt dargestellt, von ihr sehr ganz nett. Und dass man losgelöst von Landung, wen ich auch sehr sympathisch fand, war Christopher Gorham, der dort den Oggi spielt. Der ist so, das ist immer das Lustige, es gibt ja immer einen, der so für IT zuständig ist, der irgendwie alles im Griff hat, der die ganze moderne Technik hat, der sagt, so und so musst du das machen. Er sagt nachher auch, wie sie wieder an die Daten kommen, denn mittlerweile ist in diesem Hotelzimmer natürlich schon das FBI oder irgendeine andere Division, die dann ermittelt, und sie muss nochmal hin irgendwie die Daten holen und die anderen Daten vom Handy löschen. Und das geht natürlich alles ganz einfach. Man muss nur ganz nah mit dem Handy rangehen und schon saugt ein Programm die Daten runter und löscht das andere auf dem anderen Handy. So, wer ist nun eigentlich dieser Christopher Gorham? Den kennen wir von Harper's Island. Da hat er, glaube ich, den Hauptdarsteller gespielt. War das nicht?
Henry Dunn.
Und den fand ich sehr sympathisch. Also in Harper's Island war er schon nicht schlecht, obwohl ich ihn da noch ein bisschen steif und ein bisschen unterkühlt fand. In der Serie hier finde ich ihn schon viel sympathischer, zumal er so diesen Ray Charles-Blick ganz gut drauf hat, also so ein bisschen in den Raum reinblickend und trotzdem so ein bisschen von, wie bei Al Pacino, bei Das Parfüm, alle seine Schnecken so am Geruch erkennt und weiß, wie sie laufen, und das ist irgendwie total toll gemacht und auch nachher...
Das war zwar ganz nett, aber das fand ich unrealistisch, dass jemand, der nicht blind geboren ist, dass der hier quasi, der hatte da diesen Unfall gehabt, das sagt er ja auch, dass er dann wirklich so diese Fähigkeiten, diesen absoluten Geruch und sonst was alles da entwickelt und alles sofort kann, ohne dass er jetzt sehen kann. Also dass das, so wie er es sagt, so kurz oder noch nicht so lange her ist, ja, das kaufe ich ihm nicht ab. Also das war so ein Wermutstropf in der ganzen Geschichte. Ansonsten war der cool.
Ja, das muss ich auch zugeben. Das war vielleicht so ein bisschen übertrieben und war vielleicht auch so einer der Momente des ich bin unfreiwillig komisch. Am geilsten fand ich ja nachher auch die Szene, wo sie in dieser Bar waren und sie ihn quasi dort alleine lassen und er aber nur anhand der Geräusche, die im Raum war, schon gesagt hat, wo die heißen Frauen, wir wollen ja nicht sexistisch sein, wo die attraktiven, ansehnlichen Frauen im Raum sind und er nachher in seiner blinden Art dann hingeht und sagt, hier, ich bin von dort und dort, weil Annie, also Piper Perabo, kann natürlich auch noch ein bisschen mehr, sie kann, glaube ich, sag mal, 7 Sprachen fließend, kann Dialekte halt prima zuordnen, und da ergänzen sie sich an dem Tisch so, also er blind von dem, was er hört, sie auch von dem, was sie hört, und er nimmt nachher die Fähigkeiten, um quasi wieder zurückzukommen. Fand ich persönlich, wie gesagt, ein bisschen übertrieben, mag ja sein, und trotzdem irgendwie ganz nett. Aber das ganze Setting, also das ganze Team, finde ich, passt relativ gut zusammen. Und das macht diesen Reiz dieser Serie eigentlich auch aus.
Okay. Du hast jetzt noch nicht über den großen Chef gesprochen, des Ganzen, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, aber den kennt man aus diversen Rom-Coms oder so. Weißt du, wen ich meine hier? Den Peter Gallagher heißt der Schauspieler. Genau, also der hat zum Beispiel bei How I Met Your Mother hat er auch mal kurz mitgespielt. Dann, was weiß ich, Californication hat er mitgespielt, OC California hat er mitgespielt.
Genau. Ich hatte ganz überlegt, woher ich den kannte, aber...
Da hätte ich mir, also zumindest im Pilotfilm, ich habe ja nur den Pilotfilm gesehen, zumindest im Pilotfilm war der mir nicht kantig genug. Also ich sag mal, die Geheimdienstchefs, so wie ich sie mir vorstelle, mit meiner TV-Serien-Kinobrille, dann sind die so wie bei Homeland. Ja, also ja, Befehlston und doch ein bisschen härter drauf. Und das kaufe ich dem nicht ab. Also der ist mir da zu weich. Ach ja, Titanic war eigentlich das Ding. Ja, bei Titanic hat er mitgespielt gehabt.
Ja, das muss ich zugeben. Der war für mich auch so ein bisschen eher deplatziert dort in der Rolle. Also der war mir nicht so richtig sympathisch, weil er vor allen Dingen auch als ganz großer Chef irgendwie für mich zumindest nicht so richtig authentisch rüberkam. Aber als inneres Team hatte ich eigentlich auch mehr so die beiden, also Annie und Orgi, gemeint. Wie gesagt, schön und blind. Die fand ich beide sehr gut und die haben irgendwie für mich so ein bisschen ganz gut harmoniert. Und das hat so diesen Charme der Serie ausgemacht. Obwohl, ich glaube, wenn man einen anderen Hauptcharakter dort reingesetzt hätte, statt dieser Piper Perabo, dann wäre das Ganze wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Immerhin, wie gesagt, es läuft mittlerweile in der dritten Staffel. Ja, also ich denke, weiß ich nicht, ob das jetzt noch das ewig lange Leben hat, also zumindest bis dahin. Und wer jetzt denkt, er will da mal reingucken, wie gesagt, kann auf Deutsch die, sagen wir so, bei diesen Amazon-Deals kriegt man die Serien manchmal ja auch für 10 Euro oder so, da kann man auf alle Fälle mal zuschlagen. Gibt es für dich eigentlich noch Kritikpunkte, die die Serie irgendwie nicht so in einem guten Licht dargestellt haben oder wo du sagst, ja, es ist jetzt kein Reiser, es ist, hast du eigentlich einen roten Faden so gesehen, also wo du sagst jetzt hier, deswegen bleibe ich allein schon deswegen unbedingt mit dran.
Das,
ich meine, man hat diesen Freund, der so kurz eingeführt wird, an dem natürlich noch ein bisschen was dran ist, wie immer bei solchen Serien. Aber das ist so ein Punkt, der interessiert mich nicht so 100% brennend, oder?
Ja, das wollte ich dich. Ja. Das wollte ich dich eben auch schon fragen. Wie weit hast du geschaut? Auch nur die erste Folge?
Ja, die erste. Die ist zwar, also zumindest bei mir auf der DVD waren das, ich weiß nicht, ob das im Original auch so ist, fast eine Doppelfolge gewesen. Es waren, glaube ich, 110 Minuten oder so. Also lief ein bisschen länger, oder waren es 70 Minuten noch? Ah, jedenfalls. Mehr als sonst. Hast du weitergeguckt noch? Hast du noch eine zweite Folge geguckt dann anschließend?
Nee, oder? ich hab nur die erste geschaut und deswegen, also so einen roten Faden konnte ich da jetzt nicht entdecken. Deswegen, ich weiß nicht, ob es da einen gibt. Wenn es einen gäbe, wäre es vielleicht nicht verkehrt, weil wenn da irgendwie nur so der Fall des Tages ist oder sowas, dann macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn, da dran zu bleiben. Hat manchmal so ein bisschen wie Alias gewirkt. Weiß nicht, ob du das gesehen hast damals. Allerdings bei Alias war ja wirklich noch sehr, gab es ja noch sehr viele doppelte Böden und so. Also mit der Agentin.
Ja, und das sehe ich halt ja auch noch nicht so richtig. Also es ist halt, wie gesagt, was ich schon sagte, also es hat so eine unfreiwillige Komik manchmal oder so eine komödiantische Schiene, die bestimmt nicht beabsichtigt ist. Dann hat es natürlich viel Action, viel Crash, Boom, Bang und das übliche, ich stauche mal meine Mitarbeiter zusammen. Wie gesagt, dieser Hintergrund Annie, da wird, denke ich mal, noch ein bisschen mehr kommen irgendwann. Also die wird ja auch am Anfang so interviewt, ne? Also ob sie dann für diesen Job beim DPD oder generell beim CIA geeignet ist. Und da wird sie gefragt, ja, oder hat sich das nur verletzt, dass sie da diese Beziehung, die hat sie, ob es war das eine Woche oder 3 Wochen, kannten die sich nur und dann war das ganz große Liebe und dann liegt dann so am Ende so ein Zettel durchweicht hier, ja, es tut mir leid irgendwie und weg war die große Liebe. Wie gesagt, ich denke mal, die wird irgendwann nochmal eine Rolle spielen, ansonsten hätte man das nicht so ausgetreten und wahrscheinlich wird sie diese Beziehung nochmal irgendwie auf die Probe stellen und nochmal ein bisschen mehr ins rechte Licht rücken. Aber das ist jetzt nicht wie bei Mentalist zum Beispiel, Red John oder so, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt unbedingt wissen, wie das da weitergeht. Also momentan ist es wirklich bloß, es ist nett anzuschauen und ich mag die Interaktion zwischen den beiden für mich Hauptdarstellern, Annie und Augie, das wirkt sehr sympathisch.
Auf jeden Fall, also sympathisch ist es auf jeden Fall. Es ist eine Serie, die man durchaus gucken kann. Also es ist jetzt nicht irgendwas, wovon man abraten müsste. Wir haben ja hier öfters mal irgendwelchen Dreck, den wir hier zu sehen bekommen, wo man wirklich sagen muss, schaut es lieber nicht an. Das ist eine Serie, die kann man eigentlich ja fast jedem empfehlen. Ich denke mal, die ist sowohl für Frauen als auch für Männer nicht uninteressant, die Serie. Wie gesagt, wir konnten jetzt, oder ich konnte jetzt nach einer gesehenen Folge noch nicht den Drive entwickeln, hier nun weiter zu gucken. Vielleicht schaut es jemand von euch und sagt, Mensch, das ist super, oder ja, zweite, dritte Folge, da wird es dann richtig gut. Ist ja meistens so, dass die Serien dann ein bisschen Zeit brauchen, um den Drive zu entwickeln. Ging mir bei Homeland genauso, ist ja eine der besten Serien, weiß ich mittlerweile, ja. Ging mir aber auch erst so, nachdem ich so die dritte, vierte Folge geschaut hatte. Am Anfang hat sich es für mich damals irgendwie ganz schön gezogen. Vielleicht ist es ja hier genauso, dass dann erst so der entscheidende Storypunkt kommt. Man muss ja auch immer an die Leute denken, die so eine Serie entwickeln. Die haben ja nicht, quasi wenn so eine Serie beginnt, haben die ja nicht schon das komplette Drehbuch für die nächsten 10 Staffeln da in der Schublade und sagen, okay, genau so läuft's, sondern da wird ja auch sehr viel dann mit den Schauspielern zusammen entwickelt und vielleicht, wenn sich das Team jetzt gefunden hat bei den ersten Folgen vom Dreh her und die haben eigene Ideen mit eingebracht, vielleicht wird es dann in irgendeine Richtung gut. Also ich denke mal, dadurch, dass es ja auch eine etwas ältere, was heißt älter, also die
lief schon, die lief schon 2010, also in
RTL USA Nitro, lief
sie halt genau schon ein bisschen länger.
RTL Nitro in Deutschland, vielleicht ja demnächst irgendwie auch im frei empfangbaren, aber RTL Nitro hat ja eh fast jeder.
Aber ich habe gerade mal geguckt, also du kriegst die erste Staffel, das sind immerhin, also die geben so mal diese sinnlosen 486 Minuten, also sind 3 DVDs sind, glaube ich, in der ersten Staffel auch nur 11 Folgen, hat man also relativ schnell durchgeschaut, kostet aber auch nur 17 Euro oder gebraucht, habe ich für 10 Euro auch schon gesehen hier. Also. Oder war
Ja,
das
also
einfach
es gibt
mal, ne,
ja.
so einen schönen Deal hier, wo du 3 Staffeln für 30 Euro kriegst, da ist das manchmal vielleicht auch mit dabei. Also das ist auf alle Fälle eines der Titel, die man sich mal auf die Liste setzen kann und dann kann man die mal schön durchgucken.
Gibt ja trotzdem noch einige, die sich das nicht kaufen wollen, die
Nö,
dann
nö,
halt
ich sag
lieber
ja nur,
warten.
na klar, aber weil ich, also ich muss sagen, mittlerweile sind meine Sehgewohnheiten echt so, dass ich dann wirklich lieber aus der Konserve gucke, einfach weil das, erstens, ich kann Pause machen, ich kann zwischendurch einschlafen und kann weiter gucken und ich kann, das finde ich immer sehr angenehm, wenn du halt weißt, du hast eine Staffel und du kannst die wirklich so von Anfang bis Ende durchgucken, wenn du das magst und musst nicht so Woche um Woche warten. Obwohl das, wie gesagt, bei Lost ja auch einen gewissen Reiz ausgemacht hat, eben dieses, ich warte immer auf die nächste Folge, das macht natürlich auch eine Idee schöner.
Im Gegensatz zu dir mag ich aber keine physischen Speichermedien mehr, also wie DVDs oder selbst Blu-rays mag ich an sich jetzt nicht unbedingt. Ich habe das lieber alles irgendwie digital verfügbar hier in meinem Heimnetzwerk.
Kannst du es
Wenn
ja
ich
dir
halt,
alles rippen, wenn du das magst. Machst du einen
ja,
Rechner, die
aber
DVD rein?
dieser Schritt ist doch völlig sinnlos. Also
Ja, das stimmt.
so ein Rip, was soll das? Dann kaufe ich es mir lieber gleich bei iTunes oder irgendwo bei einem ja, Online-Händler, wo es halt verfügbar ist, oder schau mir das halt im Stream an. Da gibt es jetzt mittlerweile auch so diverse Anbieter, die schon Serien haben.
Auch in
Oder
Deutschland,
ich
das
schaue es
stimmt,
halt
ja.
ganz einfach hier bei mir auf Sky. Ich nehme das dann halt da auf meinen Festplattenrekorder auf und gucke das dann relativ zeitnah und lösche das dann halt wieder. Also diese ganzen physischen Speichermedien, die sind mir ein Dorn im Auge. Also ich
Das
habe
stimmt, die
das
nehmen unheimlich
gesehen.
viel Platz weg, aber
Ja,
naja.
und dann verkaufst du es und was soll das? Also dann lieber gleich digital irgendwie kaufen oder ausleihen am besten und dann, wenn man es gesehen hat, löschen, weil es gibt so selten irgendwie mal Sachen, wo du sagst, okay, das willst du nochmal gucken. Gerade bei Serien geht mir das so. Wenn ich die Serie jetzt einmal gesehen habe, dann weiß ich genau, wie die geht, ja, und was da so die Sachen waren. Und gut, bei Homeland haben wir es jetzt gemacht, halt, meine Freundin wollte jetzt auf Deutsch gucken. Habe ich jetzt auf Deutsch nochmal mitgeguckt. Das ist schon relativ selten, dass ich eine Serie nochmal schaue.
Und wie war das dann, also beim zweiten Mal schauen bei
Ich fand es wieder
dir?
toll.
Ja, immer noch.
Also
Also.
auf Deutsch dann war halt ein bisschen was anderes dann. Erstmal die Umgewöhnung an die Stimmen und so.
Oh ja, das ist
Und
bei mir auch mal sehr, also manchmal sehr, wenn ich im Fernsehen so durchseppe und dann irgendwas sehe, dann kriege ich manchmal echt.
hatte ich halt aufgenommen. Das lief ja auf Sat.1, ne? Da hatte ich halt die ganzen Dinge aufgenommen. Aber wie gesagt, so, dass ich mir jetzt da, also ich finde das großartig, Homeland, aber ich will mir jetzt keine DVD-Box kaufen oder so. Also selbst meine ganzen Lost-Sachen oder weiß nicht so, die Serien, also die ich so auf DVD habe, ich komme nicht dazu, die zu gucken. Es kommt zu viel Neues. Und von denen, die ich sowieso gucke, da kommen ja fast wöchentlich da neue Folgen. Deswegen schaffe ich es eigentlich gar nicht mehr, irgendeine alte Serie nochmal zu gucken.
Das ist wohl wahr. Das ist das, ja, der Fluch eines Serienjunkies, dass er mit dem alten Zeug da manchmal nicht hinterherkommt. Was ich immer wirklich gerne gucke, sind manchmal so Comedy-Serien, die man, Will & Grace, kann man immer mal eine Folge reinhauen. Und was ich auch machen werde, ist wahrscheinlich schon relativ fest, wenn die neuen Sachen von IT Crowd rauskommen, die alten nochmal zu gucken, weil das ist einfach cool. Und da habe ich mir auch die DVDs gekauft. Also,
Ja, das habe ich letztens auch gemacht. Also da hatte ich Gäste hier gehabt und die kannten das nicht. Und die sind aber sehr England-affin. Die fahren öfters mal nach England und so. Und da haben wir das mal im Original, habe ich ein paar Folgen gezeigt, meine Lieblingsfolgen, und habe denen dann mal die anderen Sachen gegeben. Die konnten man sich ja mal eine Zeit lang alle runterladen, direkt bei Channel 4 war das, glaube ich. Und da hatte ich die alle noch gehabt. Ne? Also wie gesagt, so, aber was jetzt so Speichermedien an sich, ich glaube, das läuft sich auch langsam. Ja, aus, das ganze Thema ist schon viel mehr auf Stream und so. Es sei denn, die Telekom, die machen jetzt richtig ernst oder die anderen ziehen auch alle mit, dass du dir das nicht mehr irgendwo online kaufen kannst und runterladen kannst, dann war es das. Dann werden wieder Blu-rays gekauft.
was ich ja nicht verstehe, na gut, das ist wahrscheinlich einfach, weil es dann leichter zu kopieren ist, warum man nicht mittlerweile sagt, pass auf hier, man verkauft das nicht auf DVD, sondern man kriegt halt irgendwie so einen USB-Stick, da ist dann die ganze Staffel drauf und wegen mir auch irgendwie digital signiert, dass das weiß, okay, der Käufer hat das. Das wäre doch cool, dann steckst du es ran an deinen Rechner oder an deine Mediabox und dann kannst du es angucken und dann nimmst du nicht so viel Platz weg und
Du
sterben
musst
keine
halt,
Bäume und was auch immer.
wenn du irgendwas verkaufen willst, musst du halt quasi das Objekt, was du verkaufen willst, muss halt so geeignet sein, dass das dem dümmsten anzunehmenden User auch irgendwie gelingt, das zu benutzen und das erst haben will. So, wenn du jetzt sagst, ja, den neuen Herr der Ringe-Film oder Hobbit oder keine Ahnung, gibt es nicht mehr auf Blu-ray und DVD, den kriegt ihr jetzt auf dem Stick. Na, da musst du mal gucken, wie sich da die Verkaufszahlen entwickeln.
Obwohl bei der
Was?
DVD, die wir
Hm.
hatten, gab es dann auch die kostenlose Digitalversion, was ist
Ja,
ja bei
genau.
vielen Filmen jetzt so, kannst du dann dazu
Genau,
gucken
aber
oder
da
kaufen.
ist halt das Problem, das habe ich auch bei Tron Legacy, hatte ich das dabei gehabt, bei der Blu-ray. Also die habe ich mir ausnahmsweise mal wirklich mal in Blu-ray gekauft. Da war dieser Download-Code dabei, aber der ist nur für so eine SD-Version. Das heißt, wenn ich mir die Blu-ray kaufe, dann will ich das auch in hoher Auflösung haben. Und dann lade ich mir das da so in DVD-Qualität runter. Na gut, dann tue ich doch über die Blu-ray rein zum Gucken.
Gut, das stimmt. Also, nochmal.
Was haben wir noch im Angebot heute?
Abschließend, Covered Affairs kann man, muss man aber nicht, ist aber eine schöne, leichte Kost. Und wie gesagt, Season 4 ist in Planung, soll kommen. Denke ich, ist dann für jeden was dabei. Also man hat da zumindest relativ lange Freude dran. Kurz als Hinweis, erste Staffel hat nur 11 Episoden, die zweite und dritte momentan jeweils 16. Also habt ihr eine ganze Menge zu gucken. Kommen wir zur nächsten und da gibt es noch nicht ganz so viel, weil gerade ganz frisch auf dem Markt lief 2013 erst an, Orphan Black. Und wenn man es relativ schnell zusammenfassen will, und das ist bei vielen Rezensionen, die dazu auch so geschrieben werden, ist es auch der erste Moment ist irgendwie, Erik, ist was an was denkt man, wenn man sich Orphan Black anguckt?
Also ich habe eigentlich relativ schnell an Ringer gedacht mit Sarah Michelle Gellar. Es ist eine Serie mit Tatjana Maslany, die
Müsste man die
spielt
irgendwoher kennen, weil die ist echt hübsch.
eine Sarah spielt die. Also die hat zum Beispiel mitgespielt in Heartland in der Serie, Alphas
Und bei
in einer
Flashpoint.
Folge, Being Erica und dann noch ein paar Gastauftritte.
Wir kündigen hier schon mal Alphas an. Das wird demnächst, demnächst ist immer irgendwo einer der nächsten vier, fünf Podcasts, definitiv mal Thema sein, weil ich nun durch Big Bang Theory so drauf gespannt bin, wie gut die Serie nur ist. Deswegen werden wir die auf alle Fälle mal besprechen und ich werde sie dem Team aufs Auge drücken, ob die wollen oder nicht. Also nochmal zurück zu Orphan Black. Ja, das ging mir auch so. Relativ schnell kamen so Ringergefühle auf, weil auch hier erste Szene im Prinzip ist, wie eine Frau beobachtet, wie eine andere Frau Schuhe auszieht, die Handtasche hinstellt und sich quasi vor den Zug werfen will, obwohl das noch nicht so ganz klar ist am Anfang, weil sie einfach nur weint. Und in dem Moment geht diese gerade beschriebene Tatjana Maslany, Sarah, in die Richtung, will halt gucken, was ist nun mit der Dame. Die dreht sich um, sie beiden erkennen sich, denn sie sind quasi Zwillinge, also sehen identisch aus und springt in dem Moment des Erkennens auch vor die U-Bahn oder S-Bahn oder Metro oder was auch immer da lang fährt. Und ja, ist nun mal irgendwie hinüber, ist tot und das
Matsch.
fand ich schon
Ist
wieder ein bisschen seltsam.
Matsch.
In dem Moment hat sie die nötige Kühlheit, greift sich einfach die Handtasche der Dame, erklärt sich aber im Nachgang, weil sie ist nicht so ganz auf der legalen Seite, hat gerade von ihrem Ex-Freund, also sagen wir mal so ein Kilo Kokain oder Drogen hat geklaut, will dies bei ihrem anderen Ex-Freund verscherbeln, also kommt so ein bisschen aus so, ich sage jetzt mal so leicht gangsterhaften Milieu, also wo es nicht so ganz legal zugeht und guckt sich die Handtasche an und sieht halt, dass das Passfoto wirklich identisch sie ist. So. Und hat halt nur alles, hat zwei Telefone, die dann auch permanent irgendwie klingeln. Sie geht erstmal nicht ran, hat aber auch die Schlüssel und geht in die Wohnung des Mädels und trifft dort eigentlich relativ schnell den Entschluss, beziehungsweise spätestens dann, als sie feststellt, nach dem Auszug eines Kondos, ihre Doppelgängerin ist im Besitz von 75.000 Pfund auf einem Konto irgendwo. Und will dort irgendwie rankommen. Dann sagt sie, okay, gegenüber ihrem älteren Ex-Freund, der auch so ein bisschen Drogendealer ist und schwul ist, ja, ich werde einfach mal jetzt die Rolle der gerade vor den Zug gesprungenen einnehmen und du sagst einfach, ich wäre diejenige, die sich da vor den Zug geworfen hat und schon geht alles seinen Gang. Natürlich geht nicht alles so richtig seinen Gang, denn zwar kommt sie mehr oder weniger, und das ist kein Geheimnis, relativ schnell an das Geld ran, das klappt alles so, aber innerhalb der ersten Folge tauchen, jetzt muss ich lügen, also zumindest das ist das bisschen das Gemeine, also wenn man sich den Trailer anschaut, wäre mit Vorsicht zu genießen, weil da tauchen noch ein paar mehr Gestalten auf, sprich, es gibt nicht nur einen Doppelgänger, in dieser Folge taucht noch mindestens eine zweite auf. Und das Lustige ist, Erik, ist es dir aufgefallen, wo die zweite Doppelgängerin herkommt? Die sagen es, glaube ich, auch.
Meinst du die Katja aus Würzburg?
Genau. Na, nicht Würzburg, ich glaube, das ist sogar aus der DDR. Irgendwas war das nicht so?
Würzburg war das.
Würzburg, okay. Jedenfalls.
Meinst du, dass es Doppelgängerinnen sind? Nee, die sahen dir noch gar nicht
Ich
ähnlich.
glaube, die sind alle geklont. Doch, doch, die war ja. Also, die
Ja.
kam aus der DDR. Hat sie noch gesagt, glaube ich.
Nee, nee, Würzburg, glaub mir.
Gut, Würzburg. Also wie auch immer, jedenfalls kommt, ist es eine Deutsche und es stellt sich heraus, dass es da noch mehrere von diesen Persönlichkeiten gibt, Die ist zwar das zugegebenermaßen, hat ein bisschen andere Frisur, aber es ist ein und dieselbe Person, die in mehreren Varianten auftaucht. Und, na, spoilern wir einfach mal an der Stelle, weil das ist eigentlich kein richtiger Spoiler, weil das macht dann, erklärt dann wahrscheinlich die Serie ein bisschen besser. In dem Trailer sieht man nämlich noch eine Person, die auch so aussieht wie sie. Das heißt also irgendwie, entweder muss es ein Klonexperiment gewesen sein oder ein, irgendwie eine Fehlgeburt von mindestens ja, 4, 5 Lingen, was ich aber nicht glaube, die dort plötzlich auftauchen und es gibt auch immer irgendwie jemanden, der dann plötzlich hinter ihr her ist. Also ist ein bisschen ominös, ist als Science-Fiction deklariert, Science-Fiction-Drama, wo ich das Science-Fiction nicht sehe, aber wahrscheinlich einfach nur wegen diesem Klonen, was ich jetzt mal so sage, der Menschen. Insgesamt, und das kann man eigentlich so sagen, hat mich diese Serie doch ja fast überrascht oder ziemlich gut angetan, denn die Charaktere sind interessant, momentan zumindest. Der Pilot hat zumindest so viel Lust auf Neues geweckt, dass man zumindest auch noch eine zweite Folge gucken will. Mangels Zeit habe ich das noch nicht getan. Und auch, ich mag halt diesen englischen Akzent und der kommt da ganz gut rüber. Wie die ganze Sache weitergehen soll und in welche Richtung das gehen soll, das ist mir leider zumindest anhand des Piloten noch nicht so richtig klar gewesen, weil einfach ja so viel irgendwie passiert ist, aber auch so viel Nebensächlichkeiten, denn die Hauptperson, das habe ich noch vergessen zu sagen, ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Sie hat eigentlich auch eine Tochter, an die sie wieder ran will, aber da sie jetzt quasi ihre eigene Beerdigung quasi inszeniert hat, gestaltet sich das auch immer schwieriger. Erik, hat es dir gefallen oder hat es dich irgendwie angesprochen?
Ja und nein. Also ich fand es ganz gut gemacht. Ich war am Anfang etwas verwirrt. Ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt überhaupt eine englische Serie oder ist das eine Serie so? Das war alles so gemischt so. Man hat deutlich das britische Englisch gehört und dann war aber wieder ganz normal. Ja, und mir hat an sich das, ja, dieses ganze, ich nehme mir die Identität an und guck mal, wie ich dann klarkomme. Das hat man zwar schon in anderen Serien auch gesehen oder Filmen gesehen, es war aber hier doch noch irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen cooler gemacht, fand ich. Also sie nimmt ja dann die Identität der anderen Frau an und lernt dann ihre Schrift auswendig, schaut sich irgendwelche Videos bei ihr zu Hause an und durchwühlt da die Sachen, guckt da halt, was die so trägt und verkleidet sich dann halt auch so und nimmt dann natürlich auch ihren Freund an, ja, der kommt dann nach Hause und landen sie gleich erstmal nicht im Bett, sondern die treiben es gleich auf dem Küchentisch und sowas, ne. Das war schon ganz nett irgendwie, dieses Ganze. Auch so diese, wo die dann sich von zugeschmissen hat am Anfang, so die Szene fand ich eigentlich ganz gut aufgebaut, dramaturgisch. Es gab allerdings auch ein paar Schwächen da. Also lass uns gleich mal hier von dieser Deutschen da, die wirklich einen ganz miesen deutschen Dialekt gesprochen hat, also da oder ein ganz
das
mieses
Englisch. Das finde ich bei solchen Serien ja auch immer so genial. Ich meine, das ist natürlich unser Manko, was wir haben, wenn du so Charaktere hast, die Deutsch sprechen, das ist mir bei einigen Sitcoms schon mal aufgefallen, die erzählen da irgendwas, unten drunter ist die Übersetzung auf Englisch und du würdest aber das Deutsche ohne die Übersetzung unten drunter nie verstehen. Also das ist in dem Fall jetzt nicht so, weil die spricht halt schon mit ihr Englisch, aber in einem möchte gern Deutsch-Englisch, was einfach nur grausam ist. Irgendwie. Aber da hast du schon recht, das ist nicht so
ideal gelungen. Was mir auch nicht ganz so gefallen hat, ist dieser Mystery-Twist da, das ist sie mehrmals. Also, es wäre ganz nett gewesen, wenn jetzt die sich von zugeworfen hat, wenn das irgendwie Zwillingsschwester gewesen wäre, nur, aber dass es da noch mehr gibt und so. Ach, das fand ich da ein bisschen. Und weiß nicht, am Ende, da war jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, boah, jetzt will ich unbedingt die nächste Folge noch gucken oder so.
Na gut, der Reiz war halt der, dass die, das ist schon, na gut, also, dass sich die Anzahl der Doppelgänger halt vermindert hat. So, und wie gesagt, durch diesen Trailer, das ist halt der Fluch des Trailers, weiß man halt auch, dass es da noch mehr Potenzial, noch mehr Doppelgänger gibt.
Ja, mag ja sein, aber die Doppelgänger interessieren mich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, diese ganze Mystery-Linie interessiert mich persönlich jetzt gar nicht. Ich fand es an sich gut gemacht, die Serie, und dieses Ganze, wie die sich da reinfindet. Es ist halt wie bei Filmen, die ich auch gut finde, wenn der Zuschauer quasi denselben Wissensstand hat wie die Hauptfigur. Das ist hier auch wieder der Fall. Also wir wissen genauso viel und erfahren genau in dem Moment die Informationen und können die in derselben Weise verarbeiten wie unsere Hauptfigur und können halt sehen, ob wir jetzt genau dieselben Schlüsse daraus ziehen oder nicht. Also es ist fast ein bisschen wie bei zum Beispiel Hangover oder so, bestes Beispiel, ja. Da weiß der Zuschauer genauso viel wie die Akteure. Und dadurch, dass du mehr erfährst, wird das Ganze noch interessanter, weil du willst eigentlich noch einen Schritt weiter, du willst noch mehr wissen. Und genauso ist es hier auch, aber irgendwie haben sie so die letzten paar Minuten, wo ja eigentlich so der Bogen geschlagen werden muss, dass du sagst, ja, du willst unbedingt die nächste Folge sehen, hat bei mir nicht funktioniert. Ich fand es insgesamt gut, aber irgendwie hat es bei mir jetzt so nicht so richtig Lust geweckt, jetzt gleich die zweite Folge zu gucken.
Das stimmt, es hat eigentlich so direkt unmittelbar abgeholt. Man hat schon ein bisschen da eher Anlaufschwierigkeiten, aber das könnte gut eine Serie sein, wo man sagt, ich gucke halt ja noch eine zweite Folge und bin dann dabei. Das geht mir bei so britischen Serien, obwohl ich gerade sehe, dass das zwar eine BBC Amerika ist, aber Koproduktion mit Kanada, also England ist da
Apropos,
nicht direkt mit drin. Also trotzdem, aber.
die Creators der Serie, der eine davon ist Graham Manson, der ist zum Beispiel Creator von Flashpoint und Endgame.
Da hat sie ja auch
Und
mitgespielt, weil die hat ja eine Stani.
der zweite müsste dir bekannt sein, das ist John Fawcett, der hat unter anderem Lost Girl gemacht.
Ein Traum. Na, dann muss ich die Serie auf alle Fälle mal weiterschauen. Also es hat schon so ein bisschen Mystery-Aspekt, aber es hat auch gewisse Hänger und die Quoten in Amerika zumindest sind auch nicht so der Brüller. Also das heißt, also seit der ersten Folge ging es dann nochmal richtig runter und ja, stagniert dann so ein bisschen im unteren Drittel. Aber ist schon bereits für eine zweite Staffel verlängert worden, was ja immer für mich ein Indiz dafür ist, oder zumindest ein Anreiz ist, gucke ich weiter oder gucke ich nicht weiter, denn wenn ich weiß, ich kriege da mindestens zwei Episoden oder zumindest erstmal eine komplette Staffel, die nicht mittendrin irgendwie abgebrochen wird, ist das immer schon ganz nett. Und hier habt ihr zumindest schon mal Staffel 1 und Staffel 2 sicher, wobei Staffel 2 erst 2014 rauskommt und Staffel 1 erstmal mit 10 Episoden zu Buche schlägt. Also.
Was ich auf jeden Fall gut fand, dass es auch so ein bisschen leicht unkonventionell gemacht war. Also gerade so diese Hauptfigur war halt nicht so wie in typischen US-Serien politisch korrekt und sonst was, sondern die war halt wirklich, ja, eigentlich ganz normal. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, uiuiui, was macht denn die da oder so. Wie gesagt, da wird's halt mal auf den Küchentisch getrieben oder weiß nicht, was die sonst alles noch. Die hat Sachen angestellt, wo ich gedacht hätte, das sieht man in normalen US-Serien jetzt eigentlich nicht. Vielleicht ist das ja ganz gut, dieses BBC America, dass die das produziert haben und nicht irgendeine US-Network. Das fand ich ganz gut.
Das wollte ich gerade sagen. Also das passt halt auch wirklich eher in dieses Setting von amerikanischen Serien, Quatsch, amerikanischen britischen Serien. Das ist halt doch schon ein bisschen authentischer, auch nicht zu viel Weichzeichner. Also eher so dieses authentische, kühle, nackte Bild. Das passt schon irgendwie sehr gut. Und auch dieses, das hat mir wiederum sehr gut gefallen, was bei dir so ein bisschen der Kritikpunkt war. Also was mich gereizt hat an der Serie ist zu sehen, wie agiert eine Person, die zwar genauso aussieht wie diejenige, die sie spielt, aber natürlich von dem Leben überhaupt nichts weiß. Also sie tastet sich dann auch mal so langsam vor und kriegt dann auch also die andere Tote arbeitet ja bei der Polizei und kommt mit ihrem Partner so ein bisschen dann in ja, Konflikt oder in Beziehung und guckt halt, wie das ausgeht und das hat schon einen gewissen Reiz. Also in der Serie, denke ich mal, müsst ihr einfach selber mal reingucken, solltet ihr vielleicht wirklich ein bis zwei Folgen Zeit geben, sich zu entfalten. Aber Eric Nurse ist zumindest kein totaler Reinfall. Das ist eine ganz nette Serie, in die man wirklich, wenn man sucht irgendwas in der Richtung Drama, Krimi, wie gesagt, und so ein bisschen Science Fiction, obwohl Science Fiction wahrscheinlich marginal wirklich sich nur darauf bezieht, dass die Leute halt geklont wurden. Meine Vermutung weiß ich aber auch noch nicht. Ansonsten kann man die schon mal empfehlen zum Anschauen.
Ja, also in Vorbereitung jetzt auf die Sendung heute habe ich mir so gedacht, naja, das wären eigentlich immer so die schwächsten Sendungen, wenn wir jetzt ja nur so Larifari-Serien haben. Also die jetzt nicht so wahnsinnig toll sind, auch nicht die so richtige Totalausfälle sind. Aber vielleicht kommen wir ja bei der dritten Serie noch zu irgendwas.
Zu dem
Mal gucken.
Totalausfall vielleicht noch. Also, die dritte Serie ist
Family
Family
Tree?
Tree. Wir hatten es schon angekündigt und also weiß ich nicht, mein heimlicher Star ist halt Chris O'Dowd auf alle Fälle. Und da haben wir vielleicht ein klein wenig unterschiedliches Bild, aber Erik wird dir erstmal vorstellen, worum geht's bei Family Tree eigentlich?
Noch einen Schluck Tee trinken.
Und bevor Erik das macht, ich habe nämlich noch, habe ich schon mal irgendwann erzählt, ihn in London live im Theater gesehen und muss
Ah,
sagen,
echt?
ja, und ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn nur aus IT-Crowd und hatte auch permanent dann ihn so in der Rolle des IT-Crowd-Typen vor mir und dort war es eher so ein bisschen ein Drama, also schon ein bisschen eine seriösere Rolle. Mittlerweile, denke ich mal, habe ich ihn schon in einigen Filmen und in einigen Serien gesehen. Ich denke mal, mittlerweile wäre das Bild nicht mehr ganz so der Comedian quasi aus der IT-Branche. Insofern war das ganz überraschend, ihn in der Serie zu sehen, Erik. So, und jetzt darfst du aber, jetzt habe ich dich genug unterbrochen und genug hingehalten, uns kurz vorstellen, worum es bei Family Tree eigentlich geht.
Family Tree ist eine neue HBO-Serie im amerikanischen Fernsehen mit dem Hauptdarsteller Chris O'Dowd, den wir ja kennen als Ray, glaube ich, von IT Crowd. Es ist eine Comedy-Serie und irgendwie lässt sie sich nicht so richtig einordnen. Ich beschreibe erst mal ganz kurz, was wir in der Pilotfolge sehen. Ich habe auch bis jetzt nur die Pilotfolge geschaut. Das heißt, es werden jetzt keine Spoiler irgendwie kommen, also höchstens halt, was in der Pilotfolge irgendwie passiert. Der Chris O'Dowd spielt hier einen Mann namens Tom und der macht sich mit seiner Schwester zusammen auf den Weg zu ihrem Vater, genau. Und hier kommt auch gleich so ein bisschen das Abgefahrene ins Spiel, weil die Schwester, die hat so eine Affenpuppe, so eine, ja, wenn ihr Ted gesehen habt, wisst ihr ungefähr, was ich meine. Also
eine Schwester, hat die.
Ja, so eine Handpuppe, das ist halt so ein, ja, oder es gab mal so einen Film mit Mel Gibson, auch irgendwie Der Biber oder so hieß das. Also so ähnlich wie bei einem Mel Gibson-Film, also sie spricht dann auch quasi, oder nee, die Puppe spricht die Gedanken aus, die sie denkt, aber nicht aussprechen will. So kann man es vielleicht formulieren. Das heißt, sie versucht immer so in den gesellschaftlichen Konventionen zu leben und politisch korrekt zu sein. Und diese Affenpuppe, wenn sie quasi mit der spricht, dann macht sie so bauchrednermäßig, dann haut diese Affenpuppe halt wirklich die übelsten Schoten raus. Ja, oder es wird halt irgendwas erzählt und dann sagt die Affenpuppe plötzlich so, ja, nee, ich denke da, also das sehe ich ja gar nicht so, das ist ja alles ganz anders. Also es sind wirklich die übelsten Schenkelklopfer, die diese Affenpuppe da raushaut. Auf jeden Fall sind die dann bei seinem Vater eingeladen zum Essen. Und weshalb fahren die da hin? Wegen der neuen...
Wegen der Erbschaft oder wegen dieser Truhe eigentlich doch nur. Also ich, das ist...
Ach ja, genau, weil der Vater, der hat irgendwie was, ja genau,
genau so eine, das ist eine Truhe... Und du hast ja auch gesagt, auf dem Weg fahren die beiden halt, also Chris O'Dowd und wie heißt sie? Bea Chadwick, glaube ich, ist die Schwester, genau. Fahren halt dort gemeinsam hin und
genau, da unterhalten hat die Tante, sich so. Und die Tante ist irgendwie gestorben. Genau, die Großtante Victoria ist gestorben und die hat denen was hinterlassen, diese Truhe.
Genau, ist diese Puppe auch dann angeschnallt und man merkt mal schon, dass Chris O'Dowd ist Tom, als Tom dann irgendwie alles ein bisschen sehr seltsam findet. Und wie gesagt, du hast schon gesagt, die ist ja Bauchredner und man kriegt das auch nicht mit. Es wird nachher aufgeklärt, warum die das auch macht. Also da kommen wir aber schon gleich dazu. Aber das ist schon eine sehr typisch englisch-britische Situation. Also so stelle ich mir so eine typische Sitcom vor. Also dieses, ja, Fremdschämen so ein bisschen für die einzelnen Charaktere.
Naja, man sieht erst die beiden, wie die sich im Auto unterhalten. Und dann reden die halt immer so ein bisschen so nach hinten, wie als wenn da das Kind sitzen würde. Und dann schwenkst du die Kamera rum, dann siehst du halt irgendwie diese Puppe da sitzen. Ich sag, was war das jetzt? Und dann sind immer so Zwischenschnitte, die sind so ähnlich, so Mockumentary-Stil, also so ähnlich wie bei Modern Family, wo halt eine Person da sitzt in so einem Sessel oder was und direkt in die Kamera spricht, um halt bestimmte Situationen nochmal irgendwie zu erklären oder ein bisschen was zusammenzufassen. Und der Tom, der macht dann halt irgendwann mal diese Kiste auf, die er da bekommen hat. Da ist lauter so Zeugs drin. Und zwischendurch, das muss man vielleicht auch mal kurz sagen, es laufen immer mal so Fernsehprogramme, irgendwelche Werbung im Hintergrund, wo wirklich das komplett eingeblendet wird für uns, damit wir es komplett sehen können. Das ist so ähnlich wie bei IT Crowd, wenn da irgendwie diese Werbung gegen Raubkopierer lief oder irgendwas oder diese Werbung mit der langen Telefonnummer für die Feuerwehr oder sowas, so ähnlich ist das hier auch. Total absurde Werbespots, die uns zwischendrin eingeblendet werden, wo man sich einfach total wegschmeißt. Ne? Auf jeden Fall in dieser Kiste findet er eine Fotografie. Da ist ein Mann in voller Uniform mit Bart und sonst was und der Vater sagt, ja, das könnte doch dein Urgroßvater sein oder sowas. Und er nimmt sich aber vor, da mal noch ein bisschen nachzuforschen und geht dann halt zu so einem das Antiquitätenhändler oder irgend sowas, ne?
Ja, also einer, der sich mit so älteren Fotos halt auskennt, genau.
Genau, und so ein Bilderexperte. Und der stellt dann halt so ein paar Nachforschungen an. Ja, und hat dann auch gleich noch den tatsächlichen Vater von ihm parat. Also es ist nicht der Vater auf dem Foto, Urus Vater auf dem Foto, sondern noch ein anderer. Das werden wir nicht verraten.
Und aber ja, und die Art und Weise, wie das rauskommt, der hat so ein Riesenbuch, also früher gab es da keine Rechner. Und das ist, ja, er müsste sich da mal einlesen und gucken und wie die Geschichte nachher aufgelöst wird, also wer der Typ auf dem Bild ist, das muss man einfach mal angucken und wer der Vater dann von Chris O'Dowd ist, das ist schon ein sehr schöner Gimmick so am Rande. Das haben sie eigentlich wirklich ganz nett gemacht. Also das macht die Sache schon sehr anschaulich sozusagen.
Ja, es ist insgesamt, also ich habe jetzt wie gesagt erstmal nur eine Folge geschaut. Die Charaktere, mit denen wird man, ging es mir zumindest so, mit denen wird man sehr schnell warm. Mit denen, da fühlt man sehr schnell so eine Empathie. Und obwohl das total absurde Sachen passieren, auch wenn neue Leute auftreten, wie, was weiß ich, dieser Typ da, der diese Recherche macht mit den Fotos oder sowas, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann das Gefühl hat, oh, was ist denn das jetzt für einer oder das passt ja jetzt irgendwie gar nicht oder so. Oder manchmal hat man ja auch nur irgendwie das Gefühl so, oh, jetzt gefällt es mir nicht mehr oder so. Das hat man hier in keinem Moment gehabt, sondern das war eigentlich für mich jetzt eine durchgehend gute Unterhaltung und die Charaktere waren wirklich ganz toll sowohl gespielt als auch, ja, wie die, auch die Sätze, das Drehbuch war auch super gemacht, was die sich so gegenseitig sagen, wie diese Comedy, wie die pointiert ist, wie die aufgelöst ist. Also ich fand es echt toll.
Und das sind ja manchmal auch so eigentlich total idiotische Sachen, wie der Vater von Chris O'Dowd, also von Tom, der erfindet so Sachen nebenbei. Und das ist so ein, das was man dort sieht, ist so ein Schuhwärmer, der aber gleichzeitig zum Schuhkühler umgebaut werden kann. Also totaler Schwachsinn. Und wie Erik schon gesagt hat, der guckt auch den ganzen Tag nur irgendwelche hier, also Eigenproduktionen aus England, so britische Sitcoms oder sowas, die eigentlich auch schon total abstrus im Hintergrund das sind.
War und, da irgendwas Indisches oder war da irgendwie Bollywood-mäßig?
Ja, aber das gab es ja auch, da habe ich mir überlegt, ob das wirklich eine reale Serie ist. Ich glaube schon. Also es gibt ja auch dieses, die ich letztes Mal auch, nicht letztes Mal, aber die ich empfohlen hatte mit Citizen Khan doch. Das ist ja auch eine britische Sitcom, die mit, was will ich nicht, also so indisch anmutenden Schauspielern funktioniert und ich denke mal, das wird was Ähnliches gewesen
sein. Citizen Khan, spielt da Shah Rukh Khan etwa mit?
Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer das
stimmt. Ja? Der, den kenne ich ja sogar vom Namen her. Und ich kenne nicht viele Bollywood-Leute.
Jedenfalls, Citizen Khan ist einer.
Mr. Khan spielt jemand anderes. Adil Ray heißt er. Okay. Oder Ray. Also ist nicht Shah Rukh Khan.
Okay, also wie gesagt, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Citizen Khan wird 2013 auch nur mal am Rande noch im August die zweite Staffel anlaufen. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, erste Staffel, 6 Episoden, ist wirklich eine. Man muss sich dran gewöhnen. Typisch britisch, aber am Ende durch diese stereotypen Bilder, die da stellenweise gezeigt werden, wirklich eine wirklich gelungene, tolle Serie. Also könnt ihr mal reinschauen. Nochmal so ein Tipp am Rande hat man, glaube ich, auch schon mal, oder hatte ich schon mal kurz vorgestellt. Zurück zu Family Trees. Ist, so wie es der Name sagt, also es ist ein Stammbaum. Ich denke mal, er versucht dann einfach auch noch weiter seine Vorfahren rauszufinden und rauszubekommen. Und ich denke mal, er wird in dieser Kiste der Tante immer noch mehr finden, wo er einfach gucken will, wie seine Familie dorthin gekommen ist, wo sie ist. Das war es im Prinzip fast bei mir von Family Trees. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, du hast relativ viel erzählt schon.
Er hat doch dann noch so eine, er datet da noch so eine Frau, ne? Irgendwie, wo er dann vermittelt wurde. Ist doch ziemlich am Ende, ne? Wo dann die, irgendjemand hat ihm doch so ein Date klar gemacht, ne? Ja, was halt überhaupt nicht gepasst hat irgendwie und was er dann aber irgendwie total erträgt. Das hat mich dann doch sehr wieder an
Ja, stimmt, erinnert. Ja, die Tussi mit diesen Dinosauriern da, wo sie meinte hier, ob die jemals gab oder ob die noch existieren und sowas.
Ob die noch in Afrika leben oder
genau, irgendwas. Ja, wo die einfach so strunzdoof war. Ja, stimmt.
Genau, und er trägt das so mit so einer stoischen Gelassenheit da und traut sich nichts zu sagen. Er ist halt so irgendwie so zwischen den Stühlen da und irgendwie hat mich das so doch ein bisschen an IT-Kraut erinnert, an irgendwelche Szenen, wo er da irgendwo jemand gegenüber war oder wie er da in seinem Rollstuhl saß bei der Folge mit dem Game Musical oder sowas, wie er halt auch nicht sagen konnte, hey, das ist nicht so, sondern wo er das halt einfach ertragen hat.
Ja, das ist halt das Problem von Chris O'Dowd, was er, glaube ich, hat auch in der, die haben wir auch schon mal besprochen hier, der britischen Serie Mooney Boy, wo er quasi so wie sagt man denn so, eine Person spielt, die sich ein Kind nur vorstellt, also quasi das Alter Ego des Kindes, älter oder jünger, ich glaube in dem Fall wahrscheinlich eher älter. Ich glaube, von dieser komödiantischen Schiene wird er nie so ganz runterkommen. Was ich auch geil fand, und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich Jugendbilder von ihm waren, weil bei dem Vater sieht man irgendwann mal so im Hintergrund ja so eben Bilder von ihm aus seiner Jugend stehen und da kann ich mir prima vorstellen, dass das genau das Bild von ihm ist, weil da wirkt er auch schon ein bisschen schlaksig, ein bisschen
wie er jetzt halt so ist. Was er beruflich macht, ne? Weißt du noch, was er beruflich macht?
Ich dachte, er ist arbeitslos, aber ich wüsste nicht mehr, was er macht.
Nee, der stellt doch irgendwie mit diesem Matchbox immer diese Unfälle nach oder irgend sowas.
Genau, genau.
Wo das dann so fotografiert wird oder so.
Das sieht man, also das sind so wirklich, also 30 Minuten eine idiotische Idee nach der anderen, aber trotzdem auf einem nicht so Fremdschämen-Niveau, sondern so harmonisch zusammengebastelt irgendwie.
Da gab es auch die Szene, wo, also die, wir hatten ja gesagt, die hat immer diese Handpuppe da, diesen Affen, ja. Und weil die halt so eine psychische Krankheit hat, muss die halt auch in den Alltag mit rein und die arbeitet auf einer Bank. Und da kommt ein Kunde an den Schalter, will irgendwie Geld haben. Da gibt dann der Affe dem Kunden das Geld oder so.
Und erzählt dann auch ein bisschen länger. Also die Auflösung, warum sie diese Handpuppe hat, ist, die ist irgendwann als Kind, glaube ich mal, bei irgendeinem Psychologen gewesen und um ihre inneren Gefühle oder um das offener darzustellen, hat er ihr empfohlen, quasi mit dieser Puppe zu reden, dass sie sich nicht quasi selbst outen muss, sondern dass das diese Dritte machen. Es ist total, also ihr müsst da unbedingt mal reingucken. Also wäre so ein bisschen...
Ich habe jetzt noch eine Szene, wo der diese komische Kiste auspackt, ne? Und wo da dieses Teil drin ist. Und der nimmt ja. Das so an den Mund wie eine Flöte. Und der ist ja gerade bei diesem Antiquitätenhändler, der sagt, oh, das würde ich jetzt nicht machen, das ist hier irgendwie ein uralter Dildo oder sowas. Ne?
Ich würde Ihnen ja vorenthalten, wo man das alles hat, aber Sie werden ja wissen, wo, wenn man das gegen gebraucht. Also wirklich eine tolle Serie. Also da müsst ihr unbedingt mal reingucken. Anne-Marie, das so viel kann ich wegnehmen, hat sie auch, fand sie auch grandios. Es gibt auch noch nicht so viele, wird auch nicht so viele geben. Ist halt, wie gesagt, so dieses typische Format. Gibt aber immerhin 8 Episoden, die jetzt quasi über diesen Zeitraum demnächst ausgestrahlt werden.
Also kurz gesagt, wer IT-Kraut mochte, der muss hier reingucken. Also da gibt es nichts anderes, der muss hier reingucken.
Und vom Humor hat es mich stellenweise auch so ein bisschen an About a Boy erinnert. So dieses vom Setting her, vom Flair, aber es liegt wahrscheinlich auch daran.
Ja, About a Boy. Ja. Habe ich einen Teil des Verhältnisses zum Film. Ja, du redest jetzt bestimmt vom Film, weil ich das Buch großartig fand.
Vom Film natürlich.
Und es ist für mich so ziemlich der einzige Film von nach einem Buch von Nick Hornby, wo der Film nicht so gut ist wie das Buch. Das Buch ist hier wesentlich besser und das ist auf eine Weise besser, wo ich sagen würde, das hätte man im Film auch machen können. Ja, also das funktioniert halt einfach nicht. Also der Film, ja, High Fidelity hat funktioniert, Fever Pitch hat es funktioniert, demnächst kommt Long Way Down, das wird hoffentlich auch funktionieren, aber About a Boy haben sie einfach sehr, sehr viel falsch gemacht. Das liegt jetzt nicht an...
Hugh Grant?
Hugh Grant, genau. Sondern waren halt so ein paar Sachen drin, zum Beispiel das Buch, das spielt halt Anfang der 90er, so 93, 94 spielt das Buch. Das Mädchen, was der Junge kennenlernt, die ist totaler Nirvana-Fan. Das war ja damals so die Zeit. Und da konnte ich mich halt auch voll reindenken. Ne? Und er hört dann halt auch Nirvana. Er kauft sich die Nevermind. Und im Film kauft er sich irgend so eine scheiß Rap-CD. Und die... wird auch so gesagt, als wäre die so ein komisches Popgirlie da oder irgendwas und die trägt trotzdem andere Klamotten. Das passt halt alles nicht zusammen. Also das haut halt alles nicht hin. Und dann ist im Buch eine ganz, ganz wichtige Passage, als sich nämlich Kurt Cobain das Leben nimmt. Und das haben sie natürlich im Film dadurch völlig rausgelassen. Und deswegen, also meiner Meinung nach ist About a Boy wirklich eine sehr, sehr schlechte Verfilmung. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, hui, das muss alles getreu dem Buch sein, sondern... hier in dem Fall ist es so, dass der Film wirklich einfach schlechter, wesentlich schlechter ist als das Buch. Was bei High Fidelity nicht ist. High Fidelity ist das Buch ungefähr gleichwertig mit dem Film. Fever Pitch gibt es da mittlerweile mehrere Verfilmungen. die neuere mit, wie heißt er, hier, was dann in Boston spielt mit dem Baseball oder so, die ist auch nicht ganz so gut. Ein Mann für eine Saison hieß es, glaube ich. Aber die ältere Verfilmung von Fever Pitch mit Colin Firth, die ist ziemlich gut, weil da geht es auch wirklich um Fußball. Da geht es halt im Original auch drum. Ja, aber Nick Hornby, kann man Bücher lesen, also passt.
Mein Lieblingsfilm, High Fidelity, ich sag's nochmal wieder, einer der wenigen Filme, die ich wirklich oft geguckt habe.
Dann lies mal das Buch. Dann lies mal das Buch.
Ich habe The Long Way Down noch da, aber auch noch nicht gelesen.
Wenn du High Fidelity den Film magst, dann lies unbedingt das Buch, weil es wird ja gesagt im Film, er besucht 5 Ex-Freundinnen und wenn du mitzählst, sind es nur 4 und im Buch kommt die 5. nämlich vor.
Ja, oder ich setze es einfach mal auf meine Wunschliste, wenn mir das einer vorzeitig schenken will, so quasi, weil ich einfach so ein netter Kerl bin und weil der Erik und ich hier alleine diesen Podcast jetzt dieses Mal geschoben haben, darf er gerne das mir auch klicken. Und der Erik darf gerne auch was haben, der setzt auch irgendwas Schönes auf die Liste. Gut, also wir machen jetzt aber nicht weiter Werbung für irgendwelchen anderen Kram, obwohl Nick Hornby immer eine gute Wahl ist. Abschließend nochmal Family Tree von uns, also von uns tatsächlich vorhandenen Personen 2 Daumen hoch. Von Annemarie, die nicht da ist, auch ein imaginärer Daumen hoch. Und ansonsten kann man eigentlich die ein oder andere britische Serie wirklich empfehlen. Die sind zwar immer ein bisschen eigen, aber trotzdem nichtsdestotrotz wirklich nicht schlecht. Am Ende auch nochmal ein kleiner Tipp von mir, beziehungsweise ein kleines Review, denn ich hatte ja schon im letzten Podcast, also in Fargo Bitch, kurz auf Leverage verwiesen. In der Serie hatte nämlich Timothy Hutton auch mitgespielt und da ich ihn in 5 Days to Midnight wirklich sehr sympathisch fand, hatte ich mir mal die neueste Staffel auf DVD besorgt. Mittlerweile gibt es insgesamt 5 Staffeln, wobei eins vorweg, die Serie bereits seit 2008 läuft und jetzt 2012 quasi vorläufig erstmal abgesetzt worden ist. Vorläufig deshalb, weil sie noch einmal quasi als beste oder beliebteste Kabel-TV-Drama-Serie ausgezeichnet worden ist und nun quasi so die Fans in Amerika kämpfen darum, dass diese Serie fortgeführt wird. Werden wir sehen. Bisher gibt es insgesamt 5 Staffeln mit 77 Episoden, wobei in Deutsch auf DVD Staffel 1 bis 4 erhältlich sind, wobei ich mir die neueste Staffel 4, die habe ich mir gerade mal angeschaut. Was ist Leverage ganz grob? Also zum einen ist es halt der englische Begriff für diese Hebelwirkung an den börsendotierten Wertpapieren. Darum soll es aber nicht gehen. Nein, es ist das Drama, ein Comedy-Drama, das auf TNT läuft. Hintergrund der ganzen Rahmenhandlung ist im Prinzip ja die Prämisse, wie man sie aus Robin Hood kennt. Also hier versucht Nathan, gespielt von Timothy Hutton, kurz Nate, ja so ein bisschen die Armen zu unterstützen, beziehungsweise und daher auch so ein bisschen der Name, diejenigen zu unterstützen, die unverschuldet in existenzielle Probleme geraten sind. Und dabei ist er auch eine sehr interessante Gestalt, weil er eigentlich ein ehemaliger Versicherungsdetektiv ist und aber auch so ein kleines Alkoholproblem hatte. Aber das greift schon ein bisschen vorweg, denn wie gesagt, er war Versicherungsvertreter Versicherungsvertreter würde man im Deutsch sagen und hat halt gesehen, wie Millionen quasi an Geldern ausgezahlt wurden. Und als sein Sohn halt ein Versicherungsfall war und er halt eine teure Behandlung bezahlen lassen wollte, hat diese Versicherungsfirma eben nicht den Versicherungsfall eintreten lassen, also quasi nicht bezahlt, sein Sohn ist gestorben. Daraufhin ging seine Ehe in die Brüche und er verfiel quasi dem Suff. Natürlich hat er sich daraus wieder herausgezogen und er schwingt sich nun quasi als Robin Hood auf und hat eben dieses Team um sich geschart, das nunmehr den Armen oder Bedürftigen im weitesten Sinne hilft. Dies macht er natürlich nicht alleine, denn wie Robin Hood hat auch er Gehilfen. Zum einen Alec Hardison, gespielt von Aldis Hodge, genannt The Hacker, der so dieses Computergenie, dieser Computer, ja, Hacker halt ist, der im Hintergrund spielt. Die gut aussehende Sophie Devereaux, gespielt von Gina Bellman, mit dem Codenamen The Grifter. Hier besonders hervorzuheben, dass diese britische Schauspielerin auch durch ihren Art zu sprechen halt besonders auffällt, wenn man zumindest die englische Tonspur einschaltet. Aber ich denke mal, die meisten von unseren Hörern werden das ohnehin machen, weil das einfach ein viel schöneres Erlebnis bei Serien grundsätzlich ist. Sie ist im Team die Kunstexpertin. Christian Kane spielt mit als in der Serie Elliot Spencer The Hitter. Auch hier liegt der Name nahe. Er ist der Waffenexperte im Team. Und zu guter Letzt zum Maincast, also die immer dabei sind, spielt Beth Riesgraf als Parker the Thief, die Meisterdiebin. Ihr seht schon, das ist ein sehr ausgewähltes Team, das aufgrund der komplexen Eigenschaften, die jedes einzelne Teammitglied hat, perfekt zusammenpasst und eben die perfekte Basis für diese Art von Gauner-Komödie, könnte man fast sagen, liefert. Zu Beginn der dritten Staffel ist es so, dass Nathan aus einem Privatgefängnis befreit werden muss. Nun gut, nun wird man hier nicht allzu viel verraten, denn es gibt 5 Staffeln und Nate ist halt quasi auch derjenige, der die treibende Kraft in diesem Spiel ist. Und vielleicht, so wie bei Mentalist, ging es hier ein bisschen zu schnell mit dem, wie er aus diesem Privatgefängnis befreit wird. Aber er wird befreit und das Team ist wieder vereint und nunmehr geht es zu neuen Fällen. Das Spannende, das Interessante ist auch hier wieder, es gibt natürlich auch eine jeweils abgeschlossene Handlung für jede einzelne Folge. Staffel 3 hat 16 Episoden, wobei der Pilot einfach schon schnell zeigt, worum es eigentlich geht. Denn der Gefängnisdirektor hat so ein paar krumme Geschäfte am Laufen. Denn das ist ein Privatgefängnis, das hatte ich schon gesagt. Und ein Privatgefängnis muss gut ausgelastet sein. Also hat er mit dem Richter so ein krummes Ding am Laufen. Das heißt, die eigentlichen Ausbruchspläne von Nate werden erstmal ein bisschen zurückgestellt und sie versuchen halt die skrupellosen Machenschaften des Direktors erstmal aufzudecken und ihm das Handwerk zu legen. Dabei kommt er natürlich auch am Ende irgendwie frei, aber man sieht halt, wie gut das Team miteinander arbeitet und ob Leverage vom Grundsetting auch für einen etwas ist. Also, nachdem halt alle wieder befreit sind, ist wieder das perfekte kriminellen Team vereint, beziehungsweise die perfekten kriminellen Eigenschaften eines jeden Einzelnen werden wieder zum Zweck der Gerechtigkeitsvollziehung eingesetzt. Und das gibt einen auch beim Sehen auch dieses etwas, ja, amüsante, freundliche Gefühl zu sehen, dass Kriminelle sich doch für das Gute einsetzen und den richtig Bösen quasi das Handwerk legen. Denn das ist auch das Strickmuster mehr oder weniger aller 16 Episoden. Man wird eingeführt, es stinkt irgendwas im Staate Dänemark. Das muss behoben werden und nunmehr plant das Mastermind, also Timothy Hutton als Nate, wie man dort am besten vorgeht und jeder dieses Teams bringt quasi seine Stärken ein. Dabei wird es auch in der dritten Staffel eigentlich nicht langweilig, weil die Art und Weise, wie dann Fälle aufgelöst werden, wie, jetzt übertrieben gesagt, man quasi den Safe knackt, das ist schon mit einer gewissen Raffinesse und man sieht ja auch, na, es wird immerhin 5 Staffeln von Leverage geben, sodass man halt wirklich ein ausgeklügeltes Gefühl hat, wie diese Schwierigkeiten durch diese Kriminellen gelöst werden. Kleine Besonderheiten auf der dritten Staffel oder in der dritten Staffel ist, dass es die Weihnachtsfolge gibt, die mir besonders gut gefallen hat. Dann, dass es auch eine, ja, von diesem üblichen Strickmuster halt eine kleine Abweichung gibt mit dem Titel Solo für Parker. Kommt sogar ein, ja, recht betagter, weithin bekannter, ja, Schauspieler mit ins Team für kurze Zeit, nämlich der in der Serie als Mentor auftretende Richard Chamberlain. Und wer sich jetzt fragt, Richard Chamberlain, müsste ich ihn irgendwo herkennen? Ja, ihr seid einfach zu jung. Die Dornenvögel war wohl einer seiner größten Serien-Highlights. Parker versucht also einen Einbruch auf eigene Faust durchzuziehen, aber natürlich, und man verrät eigentlich nicht zu viel, läuft es am Ende dann doch nicht so, wie es eigentlich sollte. Aber Leverage wäre nicht Leverage, wenn nicht am Ende dann doch wieder, ne, das Team dann entsprechend eingreift. Wie gesagt, was diese Serie wirklich ausmacht und was den eigentlichen Reiz ausmacht und was so ein bisschen Spaß macht, ist halt die Tatsache, dass es hier auf der einen Seite zwar viel Action gibt, aber auf der anderen auch so einen cleveren, vielleicht nicht ganz so von der Art und Weise, wie es bei Ocean's 11 und folgende war, einen cleveren Plan gibt, der vollzogen wird, aber wo auch nicht alles immer so glatt geht und wo man trotzdem mit Humor dann trotzdem meistens am Ende wieder zum Ziel kommt. Und das macht dieses runde Setting, diese ganzen Charaktere wirken als Team sehr, sehr harmonisch. Ich finde sie sehr sympathisch. Es ist immer eine Idee zum Schmunzeln da und macht bei mir oder hatte bei mir einfach wirklich extrem viel Lust auf mehr gemacht. Also bei mir ist es auf alle Fälle nochmal so ein bisschen die Ursprünge nochmal anschauen und ich habe auch in die 4. Staffel reingeschaut beziehungsweise habe sie komplett gesehen, aber dazu gleich später nochmal mehr. Und mal gucken, wie Staffel 5 nachher abbaut, ob das noch irgendwie dann wirklich dann sichtbar ist, ob man dann sagt, ja, okay, es ist nun wirklich zu Recht abgesetzt worden. Aber bis Staffel 4 kann ich nur sagen, macht es wirklich unheimlich viel Spaß, da reinzugucken. Es ist wirklich so eine Gauner-Komödie, Robin-Hood-Verschnitt, der wirklich begeistern kann. Gaststars treten natürlich auch in der Serie auf. Zum einen Tom Skerritt. Wenn ihr den seht, werdet ihr wissen, wen ich meine. In meinen Augen etwas weniger bekannt. Zum Beispiel tritt auch Clancy Brown mit auf als Gaststar. Und in meinen Augen ein ganz besonderes Highlight, Episode 14 mit Will Wheaton. Einfach mal reinschauen, wirklich ein Klassiker in dem Bereich. Und wie gesagt, wer sich jetzt fragt, ob man jetzt unbedingt Staffel 1 und 2 gesehen haben muss, wie gesagt, ich bin mit Staffel 3 einfach mal eingestiegen. Die, wie ich schon gesagt hatte, ja unmittelbar an diesen Cliffhanger in Anführungszeichen, den im Gefängnis befindlichen Nate anschließt, muss man Staffel 1 und 2 nicht gesehen haben, zumindest ging es mir so, man kann da problemlos einfach mal reinschauen und durch dieses Konzept, es sind mehr oder weniger abgeschlossene Fälle in sich, ist es halt problemlos, man kann da mehr oder weniger springen, ohne dass man da irgendwas großartig verliert. Natürlich gibt es einem etwas mehr Substanz, wenn man es nach und nach schaut, weil dann so ein paar Sachen rückblenden, Erinnerungen, die auch in Staffel 3 wieder vorkommen, wie sich die Charaktere an bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit erinnern, noch so ein bisschen neues Licht auf manche Sachen werfen oder man so ein besseres Bild für die Charaktere bekommt, aber es ist wirklich nicht notwendig, da unbedingt Staffel 1 und 2 gesehen zu haben, man kann dann einfach mal auch in die neueren Episoden einsteigen. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich hatte natürlich auch in Staffel 4 reingeschaut, beziehungsweise habe es mir angeguckt. Auch in Staffel 4 ist wieder das altbekannte Strickmuster vorhanden, was Leverage so unheimlich interessant macht. In meinen Augen, wenn ich jetzt Staffel 3 und Staffel 4 vergleiche, ist die sogar noch ein bisschen dichter geworden, ein bisschen sympathischer geworden. Ich hatte unmittelbar Lust, nach Staffel 3 eben in Staffel 4 reinzuschauen und habe das mehr oder weniger ebenfalls, am Stück gesehen. Besondere Gaststars treten auch hier wieder auf. Eric Stoltz und Danny Glover, um nur einige zu nennen. Alles in allem hatte ich in den 18 Fällen, immerhin hat die Staffel 5 auch wieder eine Laufzeit von gut 730 Minuten, unheimlich viel Spaß. Gerade weil ich auch das Gefühl hatte, dass die Charaktere sich immer näher kommen, beziehungsweise zwei kommen sich etwas näher. Wer sich also schon immer mal gefragt hat, ob das nur was mit Nate und Sophie wird, der sollte hier unbedingt mal reinschauen. Ich werde natürlich nicht verraten, in welche Richtung das gehen wird. Wie schon gesagt, ich hatte es ja erwähnt, Danny Glover spielt mit, finde ich ihn doch immer sehr reizvoll in den diversen Serien, wo er so als Gaststar mal auftritt. Hier auch, also wer ihn mag, kann hier auf jeden Fall mal reinschauen. Und es wird auch hier wieder so ein Bezug genommen zur dritten Staffel, denn Nate bekommt wieder Besuch von Jack Hurley, nicht der Hurley aus Lost, aber aus einem Fall aus Staffel 3, was ich immer sehr irgendwie sympathisch finde, wenn so Sachen fortgesetzt werden, wo man sich als Zuschauer auch fragt, wie geht's hier unter Umständen weiter. Alles in allem auch Staffel 4, eine super spannende, witzige Staffel, die durch starke Charaktere glänzt und man merkt, wie gesagt, wie sich die Charaktere immer mehr auf ihre gegenseitigen Stärken verlassen und quasi zu einem besseren Team werden, auch wenn es hier und da die üblichen Reibungspunkte gibt. Also wer Timothy Hutton aus Five Days to Midnight mochte beziehungsweise mal einfach bei Will Wheaton wieder mal eine Aktion sehen will, der sollte bei Leverage unbedingt mal reinschauen. Oder wer einfach so im Stil von Ocean's 11, Mission Impossible, so dieses Action-Komödie-Gauner-Drama mag, ist mit Leverage wirklich bestens bedient. Von mir also eine absolute Sehempfehlung für die sonst auf Vox ausgestrahlte Serie. Man kann sie, glaube ich, für Staffel 3 für 35 Euro, Staffel 4 dann nur 30 Euro kaufen, wenn man mag. Wie gesagt, es gibt ja immer einige Hörer von uns, die dann doch warten, bis die Sachen auf DVD rauskommen, damit sie sie in Ruhe schauen können. Wer mag, kriegt die aber auch schon für unter 15 Euro gebraucht. Also kann man einfach mal schauen, was einem da näher liegt. Gibt auch ein paar Bonussachen, darauf gehe ich es nicht so ein, weil es nicht so ganz mein Ding gewesen war, auch nicht so unheimlich viel. Ansonsten hat es halt eine Laufzeit von 654 Minuten. Staffel 3 beziehungsweise Staffel 4, hatte ich ja schon gesagt, hat 730 Minuten an Spielzeit. Also man kriegt ja wirklich richtig viel für sein Geld. Staffel 1, für die, die es interessiert, gibt es neu ab 20 Euro beziehungsweise auch unter 15 Euro, hat auch 546 Minuten Spielzeit, also ist auf alle Fälle für jeden was dabei, der so dieses Genre mag. Einfach mal reingucken und dann vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihr Leverage findet oder ob ihr es vielleicht sogar auf Vox in Echtzeit guckt oder ob das so eine Serie ist. Mir ging es zumindest so, wenn man einmal angefangen hat, man guckt es relativ schnell am Stück durch. Finde ich persönlich, DVDs immer ein Tick angenehmer. Erik hat es ja gerade gesagt, der findet es eher nicht unbedingt so toll. Mir gefällt es immer noch ganz gut. In dem Sinne war es das jetzt noch von mir nochmal so. Und wie gesagt, eine kleine Empfehlung am Rande. Leverage ist wirklich nett anzuschauen und leichte Kost für zwischendurch. Für alle die jetzt im Sommerloch noch was suchen, mit der sie ihre quasi serienfreie Zeit überbrücken können. Dann, hast du noch irgendwas, Erik?
Ich habe nichts mehr.
Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch mal Schluss. Ihr seht, Ann-Marie ist nicht da. Der News-Teil fällt etwas geringer aus. Die Sendezeit ist etwas kleiner geworden. Soll aber nicht weiter schlimm sein. Auch in 14 Tagen wird es wieder ein paar neue Serien geben. Eine davon, die teasere ich jetzt schon mal an. Wir hatten sie letzte Woche ja schon mal quasi als Neuvorstellung unter den amerikanischen Serien, die da kommen werden. Die Brücke, also The Bridge, werden wir beim nächsten Mal zumindest nochmal das Original angucken und besprechen und werden dann natürlich irgendwann mal, wenn das Remake quasi rauskommt, uns nochmal dran erinnern und sagen, was nun besser ist, Original oder die amerikanische Neuverfilmung. So, in diesem Sinne sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, und solltet ihr noch irgendwelche Tipps haben oder Empfehlungen, dann immer rein in die Kommentare, weil hier und da haben wir, wie gesagt, die ein oder andere Serie noch nicht gesehen. Und es gibt sicherlich immer noch ein paar gute Sachen, die man gucken kann. In diesem Sinne nochmal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Und wer tatsächlich bis hierher ausgehalten hat, der sollte darauf hingewiesen sein, dass zwei Jungs aufgenommen haben, was natürlich was bedeutet, ja, es gibt keine Outtakes, aber ihr sollt natürlich nicht vergebens gewartet haben. Daher an dieser Stelle eine geheime Botschaft für alle die, die den Mut hatten, sich bis hierher vorzuwagen. Die geheime Botschaft lautet, nur verlassen, ich habe nicht shame. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Da sollten, glaube ich, alle wieder dabei sein.